Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Ja, Tag zusammen. Heute Wilde Wunder mit einem Beitrag über Wölfe. Wölfe faszinieren mich schon sehr. Für mich sind es einfach sehr elegante, sehr schöne, sehr soziale, sehr kluge Tiere. Und ich gucke sie mir gerne an. Ja, und so wird das auch nicht die letzte Folge zu Wölfen sein, sondern ich werde mir immer Teilaspekte herauspicken und die ein wenig näher beleuchten. Und heute geht es um die Begegnung von Wölfen mit ihren Beutetieren, vor allen Dingen mit Säugetieren, mit Paarhufern. Da ist es so, dass man seit einiger Zeit vor allen Dingen von Jägern hört, dass die Wolfsanwesenheit dazu führt, dass das Wild heimlich wird. Es gibt auch Schilderungen über große Rotten von Wildschweinen, die man dann Angstrotten nennt, was man dann damit begründet, die schließen sich zu größeren Gruppen zusammen, um sich besser gegen den Wolf verteidigen zu können. Ich habe da mit dem Sebastian Körner mal drüber gesprochen, das ist ein sehr bekannter Wolfsfilmer und Biologe, habe ihn zu dem Thema Angstrotten befragt und er sagte dazu, dass es diese großen Rotten schon länger gibt, als die Wölfe noch gar nicht wieder zurückgekommen sind und dass es diese großen Rotten auch dort gibt, wo keine Wölfe vorkommen. Also da ist der Zusammenhang etwas fragwürdig. Da gibt es andere Begründungszusammenhänge, die wir dann später mal besprechen, wenn es um Wildschweine geht. Ich möchte heute vor allen Dingen über drei Sichtungen reden, die ich selber gemacht habe und vielleicht auch nochmal zwei Beispiele aus der Literatur, dass wir so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen können, was gibt es da für Verhalten und was kann man daraus ableiten. Wobei ich natürlich auch an dieser Stelle gerne sage, ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass meine Beobachtungen allgemeingültig sind und dass das, was die Jäger erzählen, jetzt gar nicht stimmt. Aber die Beobachtungen von mir sind auch nicht wegzudiskutieren, die gibt es und die sind sicher, weil da war ich dabei. Also fangen wir an mit Sichtung 1. Das war auf einer großen Fläche in der Lausitz und da sieht man jeden Tag Wildschweine und Hirsche drauf, auch teilweise in großer Zahl. Der Spitzenreitertag war da mal mehr als 200 Wildschweine, aufgeteilt auf 5 Rotten und mehr als 70 Rothirsche in verschiedenen Gruppierungen. Ja, man muss auch sagen, die große Fläche ist nicht weit weg von der Kernzone eines Rudels. Also ein Wolfrudel hat ein großes Revier in Deutschland im Schnitt von, so 250 bis 330 Quadratkilometer. Da gibt es größere und kleinere, aber so ungefähr um den Dreh ist das meistens. Und in der Mitte oder, es muss nicht in der Mitte sein, aber irgendwo in einem der zentralen Bereiche, ist eine Kernzone, das ist dann so ein paar Quadratkilometer nur groß. Da sind dann die Wolfshöhlen drin. Die Wölfe haben meist mehrere Höhlen, dass sie eine Möglichkeit zum Ausweichen haben, wenn einmal Gefahr droht oder eine Höhle unter Wasser gesetzt wird bei starkem Regen, wie auch immer. Also es gibt meistens mehrere Höhlen. Und so ab Juni ist es so, dass die Welpen die Höhle verlassen und dann verlagert sich so dieses Welpengeschehen auf Rendezvousplätze. Das sind, wie der Name sagt, Treffpunkte, wo die Welpen dann von älteren Geschwistern, von ein- oder zweijährigen Wölfen meist betreut werden und der Rest des Rudels geht auf die Jagd. Und diese Rendezvousplätze wie die Höhlen sind dann meistens in dieser Kernzone. Und daher ist das so, dass rund um die Kernzone eigentlich die Gebiete sind des Reviers, die am stärksten frequentiert werden von den Wölfen, weil da kommen sie her und da gehen sie hin, egal in welchem Gebiet sie gerade unterwegs sind des Reviers. Also da kommen sie immer wieder durch. Und diese große Wiese ist jetzt schon ziemlich nah an der Kernzone eines Rudels. Und trotzdem sieht man da jeden Tag die Wildschweine und die Rothirsche. Und bei dieser ersten Sichtung war es so, dass da war nicht ganz so viel los, da waren ein paar Hirsche über die Wiese verteilt, über diese große Fläche. und ein paar Wildschweine, also eine Wildschweinrotte war so links von mir am Waldrand und ganz weit weg gegenüber auf der anderen Seite, das ist schon so 500-600 Meter entfernt, war auch eine Wildschweinrotte. Die war so 20-30 Meter vom Waldrand entfernt auf der Fläche und hat den Boden umgewühlt, ne? Also nach Wurzeln und anderer Nahrung dort gegraben. Dann kam so 60-70 Meter links von dieser Rotte, kam auf einmal ein Wolf aus dem Wald. Ich meine, auf die Entfernung auch gesehen zu haben, dass es die Fähe ist, also das weibliche Muttertier, aber auf die Entfernung, ja, kann man sich auch nie so ganz sicher sein. Ich hatte da kein Spektiv, sondern nur ein Fernglas mit. Naja, und dann war es interessant zu sehen, was machen denn die anderen Tiere? Und da waren Rothirsche, die waren ja vielleicht 80, 90 Meter weg von dem Wolf. Die sind so ein bisschen weggetrabt und haben die Distanz vergrößert, dass es vielleicht so 120 Meter waren, und haben dann weiter gegrast, ab und zu gesichert. Die Wildschweinrotte, die war sofort weg. Also man kann das auf die Distanz natürlich nicht hören, aber anhand des Körperverhaltens kommt man sehen, oder auch des Rottenverhaltens, da hat die Bache hat halt diesen Warnpfiff, diesen Schnauber ausgestoßen, den sie gerne benutzen, und das ist ein Signal, und dann zischt die Rotte ab. So schnell kann man gar nicht gucken. Interessant immer bei sowas, wer sowas schon mal gesehen hat, wie diszipliniert auch Frischlinge, also die ganz Kleinen, sind. Die sind in einer Kette, ja, laufen alle im höchsten Tempo, aber wirklich hintereinander weg ins Dickicht rein. Okay, also dass die Wiese nicht direkt leer war, als der Wolf kam, hat mich jetzt nicht so ganz überrascht, weil ich sowas Ähnliches schon mal gesehen hatte. Aber es war erstmal interessant, auch mit welcher Ruhe diese Hirsche die Distanz etwas vergrößert haben. Da war gar keine Aufregung zu spüren. Na, was jetzt aber wirklich interessant war, fand ich, dass nach 1-2 Minuten, ich habe es nicht genau gemessen, aber da kamen die Wildschweine auf einmal wieder raus. Also die Fähe, ich nenne sie jetzt mal einfach die Fähe, stand immer noch am Waldrand, die hat sich gar nicht großartig bewegt, stand einfach und hat geguckt. Und dann kam die ganze Wildschweinrotte wieder raus, ist auf dem Platz, wo sie vorher war, und hat wieder angefangen zu fressen. Sie hat nur die Formation geändert. Also die Frischlinge waren eng beisammen und waren in der Mitte. Und die Leitbache und 2-3 andere starke Bachen waren jetzt zwischen den Frischlingen und der Fähe. Also sie haben die Formation geändert oder sortiert, wie man es nimmt, haben die Frischlinge geschützt, und dann war für sie die Lage in Ordnung. Ja, vielleicht wird das Bild auch noch ein bisschen runder bei der zweiten und der dritten Schilderung. Die zweite war auf derselben Fläche. Ja, eigentlich waren alle drei Sichtungen auf dieser Fläche. Bei der zweiten kam ein Wolf von links über die ganze Fläche drüber und hat sie dann so schräg gequert in mehreren Schlenkern. Also es hat eine ganze Weile gedauert, also bestimmt 15 Minuten oder so war die Sichtung. Und an diesem Tag lagen einige Hirsche, das war schon ein bisschen später, lagen schon wiederkäuend auf dem Boden. Man muss vielleicht dazu kurz sagen, dass Rothirsche nicht, wie man meistens denkt, nachtaktiv sind, sondern eigentlich einen Rhythmus haben, der so einen ständigen Wechsel hat zwischen Aktivitäts- und Ruhephasen. Sie sind ja Wiederkäuer, und ich meine, die Phasen wären ungefähr so 4 Stunden lang. Ne? Also 4 Stunden fressen, 4 Stunden ruhen, 4 Stunden fressen, 4 Stunden ruhen. In der Ruhephase wird dann verdaut. Naja, und diese Rothirsche lagen da verteilt auf der Fläche, und der Wolf ist mittendurch gelaufen. Naja, und es war auch so, dass der Wolf nicht sehr schnell dadurch gelaufen ist. Der ist die Hirsche nicht angegangen. Der ist eigentlich in seinem Komforttempo da durchgetrabt. Der ist geschnürt, ne? Also beim Schüren treten die Hinterfüße immer genau in die Vorderabdrücke rein. Eine sehr ökonomische Fortbewegung, die Wölfe sehr lange durchhalten. Und dann gibt es so ein optimales Tempo, in dem sie sehr entspannt traben. Und das war eigentlich so. Der ist ein bisschen getrabt, ab und zu mal ein bisschen stehen geblieben, hat mal geguckt und ist dann weiter getrabt. Manchmal auch im Schritt gegangen dann. Na, und die Hirsche lagen da verteilt auf der Wiese und haben mal geguckt oder mal kurz gewittert, aber die sind noch nicht mal aufgestanden. Die sind einfach liegen geblieben und der Wolf ist durch sie durch an ihnen vorbei im Abstand von schwer zu schätzen, aber ich denke mal 20, 25, 30 Metern teilweise. Und die Hirsche sind einfach liegen geblieben. Ja, kommen wir zur dritten Beobachtung. Da war das ein bisschen aufgeregter, aber trotzdem noch in so einem Gleichgewicht, in einem Flow. Und da war wieder, es waren wieder Hirsche, diesmal aber ein paar Gruppen, so drei, vier, sechs Hirsche, die verteilt auf der Wiese waren und geäst haben oder teilweise auch schon lagen. Und dann ist ein Wolf über die Fläche gezogen und hat immer kurze Angriffe gemacht. Das war nicht im höchsten Tempo, war mein Eindruck, sondern eher ein kontrollierter, kurzer Galopp. Also kurz das Tempo angezogen, sehr kontrolliert. Und dann sind die Rothirsche auch, wie es eigentlich üblich ist bei denen, sehr kontrolliert weggaloppiert. Immer mit einem Auge nach hinten und gecheckt, was macht der Wolf. Also keine Spur von Panik. Und so nach 30, 40, 50 Metern hat der Wolf dann abgebrochen und ist einfach weitergezogen, ist dann zur nächsten Gruppe getrabt und hat das Gleiche gemacht. Und das Ganze so, ja, 5, 6 Mal. Für mich ist das ein klarer Fall, was da passiert ist. Ja, das war ein Checken. Der Wolf prüft die Stärke der vermeintlichen Beute und die Hirsche haben gewusst, sie sind gesund und kräftig. Und der Wolf greift sie nicht an oder hat dann auch nicht so viel Chancen, weil sie auch wehrhaft sind. Also Rothirsche, die hatten kein Geweih, das waren Weibchen. Also Hirschkühe, dann teilweise auch mit Kälbern oder mit jüngeren Tieren. Und die haben sehr starke Vorderhufe, mit denen sie einem Wolf die Knochen brechen können. Und die Wölfe wissen das. Es gibt immer wieder Fälle, wo gute, starke Wölfe auch Hirsche angreifen, die kräftig sind und sie reißen, aber das ist nicht die Regel. Da war es so, es kam zu keinem ernsthaften Angriff. Also der Wolf hat es, wie gesagt, 5, 6 Mal versucht, bei 5, 6 verschiedenen Gruppen. Die sind jeweils kontrolliert weggesprintet und als sie gemerkt haben, dass der Wolf abbremst, haben sie auch sofort abgebremst. Die sind also keine 20 Meter weiter mehr gerannt und haben dann geguckt, haben sich umgedreht und haben weiter gegrast. Ja, spannend, aber auch nicht überraschend, wie ich finde, weil also so etwas Ähnliches wird auch schon aus Nordamerika berichtet. Zum Beispiel in einem Buch von Günter Bloch, glaube ich, war das. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht. Da hat er beschrieben, wie die Wölfe als Rudel dort eine Wapiti-Herde gejagt haben. Und es war für die Forscher nicht zu erkennen, wie die Absprache erfolgt ist. Haben die Wölfe sich anscheinend auf eine Hirschkuh konzentriert und die Forscher haben nicht verstanden, warum. Warum diese Hirschkuh? Auch Körpersprache war nicht zu interpretieren, dass es einen Befehl gab, dass ein Leittier da irgendwie vorangegangen wäre, sondern irgendwie haben sich mehrere Wölfe gleichzeitig auf diese Hirschkuh konzentriert und am Ende haben sie sie auch gerissen. Das hat eine Zeit lang gedauert. Sie haben sie dann separiert von der Herde und am Ende haben die Forscher, darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, mit Superzeitlupe diese Hirschkuh untersucht, wie sie gelaufen ist vorher und haben dann gesehen, dass sie ein Bein etwas nachgezogen hat. Also wirklich, es war mit bloßem Auge nicht zu sehen, nur mit dieser Superzeitlupe, als sie es vermessen haben. Na, und da kann man sehen, wie genau Wölfe das mitkriegen, ob da ein Tier ein Problem hat oder nicht, ob es gesund ist oder nicht. Das andere ist natürlich auch Geruch, ist auch eine Möglichkeit. Das kennen wir von uns ja selber. Wenn wir krank sind, haben wir vielleicht auch mal schlechten Geschmack im Mund oder wir riechen auch anders, der Schweiß riecht anders. Das ist bei Tieren nicht anders und Hirsche und auch andere Tiere haben unten in den Fußballen Duftdrüsen, da kommen Pheromone raus, wie auch an anderen Körperstellen und das können Wölfe sehr gut riechen, also welches Tier da gerade ein Problem hat. Ja, und dann vielleicht noch zwei weitere Beispiele, wie angekündigt aus der Literatur, die ich bemerkenswert finde. Das eine ist, da gibt es auch eine Luftaufnahme zu, Ein Elchbulle, der umzingelt ist von 13 oder 14 Wölfen. Ich weiß die Zahlen jetzt gerade nicht genau. Ist, glaube ich, auch nicht so relevant. Also ist umzingelt, sagen wir mal, von 13 Wölfen. Und was der Elch macht, ist eine Abwehrstrategie, die es bei Elchen, auch bei Wapitis, bei Rothirschen gibt, dass sie einfach stehen bleiben. Also stehen bleiben und nichts tun, unbeweglich stehen, ist ein Zeichen von Stärke. Da wird dem Wolf signalisiert, hier komm doch, ich bin stark, wirst schon sehen, was du davon hast. Und was da passiert ist, dass diese Wölfe 5 Minuten lang diesen Elchbullen umzingelt haben und dann abziehen, ohne auch nur einen kleinen Versuch zu machen, ihn anzugreifen. Finde ich schon, ja, ich finde es eindrucksvoll, dieses Beispiel. Natürlich hätten die ihn reißen können, aber man kann es eigentlich nur so interpretieren, dass sie gewusst haben, also wie bewusst das jetzt ist, weiß ich nicht, ne? Oder dass sie es fühlen, aber dass sie schon wissen, das ist gefährlich. Und klar können wir ihn reißen, aber vielleicht sind dann 2 tot und 2 oder 3 weitere verletzt. Und das machen sie nicht. In dem Fall lassen sie es einfach bleiben. Und das andere Beispiel deutet auch darauf hin. Das ist eine Statistik. Und ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Paul Becquet ist ein sehr bekannter amerikanischer Wolfsforscher, der viel in Kanada geforscht hat auf einer großen Insel und da vor allen Dingen die Interaktion zwischen Wölfen und Elchen untersucht hat. Und da gibt es mehrere hundert dokumentierte Begegnungen von Wölfen und Elchen und nur 7 Mal kam es da zu einem Angriff. Und in 6 Fällen war dieser Angriff dann tödlich für den Elch. Also 6 Elchrisse bei 7 Versuchen. Und der 7. Versuch, da wurde der Elch so verletzt, dass er nach ein paar Tagen dann gerissen wurde. Also was kann man daraus lernen? Daraus kann man, glaube ich, lernen, das ist eigentlich die Bestätigung dieses 13-Wolf-Beispiels, dass sie einfach sehr genau schauen, wann haben wir denn Chancen und nur dann angreifen. Und für die Praxis heißt das aus meiner Sicht, das sagen auch die Leute, die da vor Ort sind und Wölfe auch beruflich erforschen, dass diese 20% Beuteanteil, die es in Sachsen zum Beispiel gibt an Rothirschen, ne, also da ist die Quote so 50% Reh, 20% Wildschwein und 20% Rothirsch. Die restlichen 10% verteilen sich dann so auf Hasen oder Geflügel, Obst auch. Und unter 2% sind nur Nutztiere, also sehr wenig. Also dass diese 20% Rothirsche sich verteilen, auf Hirschbullen, also die großen Starken, aber nach der Brunft. Da gibt es dann Hirschbullen, die sind verletzt oder krank oder entkräftet und die werden dann schon mal gerissen. Oder sonst sind es Kälber oder kranke Tiere. Also da wird auch nach Gelegenheiten geguckt. Da werden normalerweise in den meisten Fällen nicht die starken Hirsche angegriffen. Ja, so machen es eigentlich alle Prädatoren überall auf der Welt. Es werden die kranken, schwachen, jungen, alten Tiere gerissen. Ja, und für mich mit Blick auf das, was ich am Anfang gesagt habe, heißt das, was ich bisher sowohl gelesen habe, als auch das, was ich selbst gesehen habe, als auch das, was mir Forscher oder Naturfilmer erzählen, die lange, lange draußen sind und auch schon einige Wolfsichtungen gehabt haben. Ich selbst hatte, ich weiß es nicht genau, aber über 80 auf jeden Fall. Und die berichten eigentlich immer von so Wolfsichtungen, die, ja, wo eine schöne, entspannte, gelassene Stimmung ist, also so richtig hoch her, geht's da selten und wenn, dann wird's halt wirklich dann ernst. Aber dass jetzt grundsätzlich Wolfsanwesenheit dazu führt, dass das Wild jetzt scheu wird, dass es da ja eine Angstkultur in der Natur gibt, das kann ich nicht erkennen und davon habe ich auch noch nicht gehört. Na, also bis auf diese Geschichten von den Jägern, wo ich jetzt nicht genau weiß, woher die kommen und wie gut die belegt sind. Ja, vielleicht noch eins zum Schluss. Also ich hatte jetzt mehrfach gesagt, es gibt auch mehr als diese 3 Sichtungen mit Wolf und Wild, die ich selber gemacht habe. Und da war es jedes Mal so, dass die Hirsche und die Wildschweine zum Großteil auf der Wiese geblieben sind. Einmal kam ein Fahrzeug von dieser Bergbaugesellschaft, Also in der Lausitz gibt es ja Braunkohletagebau und viele Folgelandschaften. Und dafür ist so eine Bergbaugesellschaft zuständig, das umzusetzen und zu kontrollieren. Und die haben weiße Kombis. Und die sind eigentlich bekannt in den Wäldern bei den Tieren, weil die fahren da häufiger rum. Und da kam so ein Fahrzeug hoch und kaum war es um die Ecke und war sichtbar, war die ganze Wiese leer. Und die Wiese oder diese Fläche, die jetzt nicht nur Wiese ist, die ist schon zig Hektar groß. Also ich würde mal schätzen 700, 800 Meter lang und bestimmt 400 Meter breit, also schon groß. Und da können Wölfe drüber laufen, dann ist die Wiese nicht leer, kommt einmal ein Auto. Und selbst ein bekanntes Auto, wo kein Jäger drin ist, also es gibt viele Beispiele, sprechen wir ein anderes Mal nochmal drüber, dass Tiere sowas wirklich auch unterscheiden können. Ja, in meiner Wahrnehmung haben Tiere deutlich mehr Angst vor Menschen als vor Wölfen. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder. Ehrlich gesagt, ich sag noch nicht genau, in welchem Abstand ich das mache, weil ich es gerade erst ausprobiere. Ja, bis ganz bald. Vielleicht noch der Hinweis, dass auf Wilde Wunder EU zu der zweiten Sichtung gibt es da ein Video auch zu sehen und auch die Beschreibung von dem Wolfsseminar. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ihr den Podcast gerade hört. Jetzt für 2023 ist der erste Kurs, glaube ich, voll und der zweite, das könnten noch ein, zwei Plätze frei sein, das weiß ich nicht genau. Sonst schaut einfach, wenn euch das interessiert oder fragt, auch gerne, wenn ihr Fragen habt. Alles Gute, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis bald.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.